Ja, wir sind hier wieder beim Chancen im Blick Podcast. Mein Name ist Leon Beck und mir gegenüber sitzt Olaf Inderbeek.
Hallo Leon.
Olaf, wann wurdest du das letzte Mal als neoliberal bezeichnet und war das als Beleidigung gedacht? Und Anschlussfrage, wie hast du reagiert?
Also als Neoliberal wird man ja als Liberaler meistens bezeichnet. Das ist dann aber meistens Unkenntnis, weil die Leute meinen, Neoliberalismus hat was mit Turbokapitalismus oder Raubtierkapitalismus zu tun. Das ist ja im Gegensatz überhaupt nicht so. Neoliberalismus ist ja nichts anderes als ein Liberalismus, der in einem bestimmten Rahmen gestaltet wird, der nicht über andere Leute herfällt, sondern der bestimmte Spielregeln einhalten muss. Und diese Spielregeln sind eigentlich ganz einfach. Die bedeuten nämlich soziale Marktwirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft ist Neoliberalismus.
Und weißt du, was soziale Marktwirtschaft noch ist? Unser Thema heute, die soziale Marktwirtschaft und die Stärkung der Wirtschaft. Wir haben ja jüngst auch schon im Lichte der Corona-Pandemie darüber gesprochen, was der Staat da falsch gemacht hat. Aber auf der einen Seite gilt es ja jetzt, Scherben so ein bisschen zusammenzukehren, aber auch eben Dinge wieder neu aufzubauen, die Wirtschaft wieder zu stärken. Und ein weiterer Hassbegriff von Menschen, die sagen würden, Neoliberalismus ist etwas ganz Furchtbares, ist ja auch das Wort Wachstum. Glaubst du aber nicht vielleicht, dass Wachstum gerade das Richtige in der aktuellen Zeit ist?
Also ich glaube, dass Wachstum ja nicht Schädliches sein muss. Das ist immer die Frage, was wir als Wachstum auch definieren. Als Wachstum definieren wir erstmal das Gewinnstreben von Unternehmen, dass man sozusagen Marktanteile sichert, dass man Gewinne einfach wachsen lässt jedes Jahr.
Und Arbeitsplätze.
Und Arbeitsplätze natürlich. Und Investitionen. Ne? Also das kommt ja dazu, weil das heißt ja, das wird ja alles aus Gewinnen bezahlt. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass wir da einen anderen Blick wieder für kriegen, dass Wachstum eigentlich nichts Böses ist. Die Frage ist nur, wie wird der Wachstum geschaffen? Und da gibt es ja nun eine Menge Ideen der Liberalen, die auf der einen Seite sagen, das haben wir im Podcast vorher schon mal aufgenommen, als wir uns mit Digitalisierung beschäftigt haben, wo wir einfach sagen, auch durch Digitalisierung schaffe ich so viel Möglichkeiten einer Mehrarbeit der Gesellschaft, dass das natürlich auch wachstumsrelevant ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nachhaltiges Wachstum, indem ich sage, wie lege ich eigentlich die Spielregeln in unserem Staat fest, dass Wachstum einfacher wird. Ich glaube, dass die ganze Klimadiskussion, die wir gerade führen, eine Wachstumsdiskussion ist, weil wir über Innovationen, über Technologieoffenheit nachdenken müssen, an denen Firmen sozusagen forschen. Die versuchen einfach dann auch unseren Staat, Europa, unsere globale Welt einfach voranzubringen und fit zu machen. Da liegen ganz viele Möglichkeiten drin, die haben aber alle was auch mit Wachstum zu tun.
Aber um den Wachstumsturbo, also den sollten wir jetzt auf jeden Fall anschmeißen. Es ist ja auch viel Substanz kaputt gegangen. Ein Akteur in der Frage bei den Corona-Hilfen war natürlich auch Finanzminister Scholz. Einige würden sagen, vielleicht eine Fehlbesetzung in diesem Amt, aber man kann eigentlich froh sein, dass er nicht Verteidigungsminister ist, denn du weißt ja, worauf ich anspiele.
Nein, also ich meine, Fakt ist, man muss mal sagen, die deutsche Wirtschaft hatte eigentlich schon vor der Corona-Pandemie an Fahrt verloren. Das muss man ehrlicherweise immer dazu sagen. Und ich glaube, um wieder erfolgreich zu sein, brauchen wir einfach unsere Unternehmen. Das sind wir den Unternehmen einfach schuldig. Wir brauchen einfach erfolgreiche Entscheidungen und gute politische Entscheidungen. Und damit die Unternehmen in unserem Land auch wirklich dauerhaft Arbeitsplätze sichern können, brauchen sie natürlich Modernisierungsimpulse. Wir müssen wirklich, wie immer so schön unser Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen sagt, wir müssen immer wieder sagen, wir müssen entlasten, wir müssen entfesseln und wir müssen sie dazu bringen, neu zu investieren. Und ich glaube, das sind die drei Schlagwörter, mit denen wir das machen müssen. Und das Bürokratiemonster, auf den du gerade ansprichst, das ist ja so einfach sein sollte. Ich mache mal eine Bazooka auf und helfe den Unternehmen auf jeden Fall. Und dann hat man noch Werbeanzeigen gemacht, ein Wumms, ne? Genau. Der sozusagen ein Geldsegen der Unternehmen bringen wird. Ja, was war es dann? Es war kein Wumms, es war eher ein Piff-Paff. Wir haben dazu, glaube ich, mal, eine Kachel gemacht. Das ist eben genau das, was uns nicht hilft. Was uns eigentlich hilft, ist dann wirklich, dass wir Lösungen haben, die auf alle Branchen passen. Wir haben das auch mal in einem anderen Podcast erklärt. Negative Gewinnsteuer war ja so unsere Idee, wo wir gesagt haben, das wäre viel einfacher gewesen, viel unbürokratischer. Und das sind alles so Sachen, die wir brauchen, die heute das Wirtschaftsleben einfach einfacher machen sollten.
Mhm. Ja, du hast gerade das Thema Entfesselung angesprochen. Wirtschaftsminister Pinkwart hat hier ja Entfesselungspakete in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht. Und du forderst eben auch so einen für die Wirtschaft insgesamt auf Bundesebene. Wir haben das letzte Mal auch wieder über ein spannendes Schlagwort im Bereich der Digitalisierung gesprochen. Das war der One-Stop-Shop. Jetzt habe ich ein anderes Schlagwort für dich, was du uns vielleicht erklären kannst, beziehungsweise auch den Hörerinnen und Hörern erklären kannst. One-In-Two-Out-Regelung oder One-In-Two-Out-Prinzip. Oder eins rein, eins raus. Weil da gab es ja diesen Videoclip.
Ja, ich weiß. Es heißt eigentlich One-In-Two-Out-Regelung. Also,
genau, One-In-Two-Out. Eins rein, zwei raus. Erklär uns das doch mal.
Also wer nur noch bürokratische Aufgaben am Schreibtisch abarbeitet, der hat einfach keine Zeit mehr für Innovation. Also ne, was verlangen wir von dem eigentlich noch? Ne? Oder für die eigentliche Arbeit, die er zu tun hat. Weil der Tag hat einfach nur mal 24 Stunden. Als Selbstständiger hat er meistens mehr als 8 Stunden. Das ist einfach auch die Realität. Und deshalb müssen wir die Unternehmen von so viel Bürokratie einfach befreien, egal wie wir das machen, durch Digitalisierung, durch Einsparung, durch Regularien, die wir da sozusagen überprüfen lassen. Und immer, wenn wir eine neue Regulation machen, eine neue Bürokratieform finden, dann sollten wir zwei streichen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man das versucht. Damit wird unsere Bürokratie nicht zusammenbrechen. Wir sind Weltmeister in der Bürokratie, in der Regulation. Und das werden wir auch lange bleiben. Das wird lange Jahre dauern, wenn man so eine Regelung anwenden würde, bis wir überhaupt in den Bereich kommen, uns mit anderen Staaten in der Form vergleichen zu können.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, unterm Strich wird man dann auf lange Sicht viel, viel weniger Gängelung haben, wenn man diesem Prinzip folgt.
Das ist auch Wahnsinn. Ja. Also wenn man so Handwerker sieht oder wie auch immer, die arbeiten mit wirklich fleißigen Händen vor sich hin und wie viel Prozent ihrer Arbeitsleistung wird dort durch Bürokratie einfach gehemmt und aufgefressen. Mhm. Also das ist wirklich, da stoppen wir uns selber. Und wenn wir das alles auch unter Wirtschaftswachstum sehen, und das muss man einfach auch so sehen, dann können wir eine Menge bewegen, auf ganz einfache Art und Weise diese Wirtschaft stark wachsen zu lassen.
Ich komme nochmal zurück zu einem Vorwurf gegen die soziale Marktwirtschaft, gegen den bösen Neoliberalismus. Und zwar, dass Investitionen ja ganz, ganz spärlich gesät wären, die vom Staat kommen. Der Staat soll dann gar nirgendwo mehr Geld reinstecken. Das ist ja so ein Vorwurf. Aber das stimmt ja so gar nicht. Nehmen wir mal den Bereich der Innovation, die Forschung und die Entwicklung von Innovationen. Würdest du auch sagen, dass sich der Staat da komplett raushalten soll oder gibt es da durchaus Investitionsbedarf?
Also ich glaube, der Staat sollte sich erstmal aus dem Unternehmen raushalten. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Weil der Staat ist kein guter Unternehmer. Also das war er auch noch nie. Also wer das meint, also ich fand das immer so witzig, wenn man gesehen hat, jetzt gerade während der Corona-Krise, dass wirklich so ein bisschen die Mitte-Links-Fraktionen unterwegs waren, so nach dem Motto, ja, die Corona-Krise und dass es keine Masken gibt etc., ne, das hat alles was mit dem bösen Neoliberalismus zu tun. Oder mit der bösen Marktwirtschaft. Nee, das ist einfach Staatsversagen gewesen. Punkt. Wir sind in vielen Bereichen in einer schon jetzt geplanten Wirtschaft. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Das waren totale Ausfälle. Also ob das bei den Masken anfing, ob man verzockt hat, genügend Impfstoff zu bestellen, ob man dann auf einmal zu wenig Testmöglichkeiten hatte, Schnelltests hatte, PCR-Tests etc. pp. Das ist ja alles Staat gemacht gewesen. Hätte das mal die freie Wirtschaft gemacht. Also ich meine, in Israel hat man sogar Eventfirmen, die wirklich mit größeren Menschenansammlungen permanent zu tun hat, hat man beispielsweise übertragen, Impfmechanismen zu entwickeln, wie ich den Staat schnell impfen lasse. Das ist, in dem Moment hat man Marktwirtschaft dazugeholt, um Probleme zu lösen. Hier hat man es nicht dazugeholt, hier hat man einfach die Marktwirtschaft sozusagen abgeriegelt und das ist ein großer, großer Fehler gewesen und das müssen wir einfach irgendwann auch mal aufarbeiten und einsehen, dass das so ist. Und ich glaube, der Staat sollte sich aus unglaublich vielen Sachen einfach zurückziehen und raushalten, gerade auch aus solchen Bereichen. Wenn es um Innovationen geht, sollten wir sie eher fördern. Wir sollten eher steuerliche Anreize schaffen, damit Unternehmen wirklich dazu auch sozusagen getrieben werden, auch in Forschung und Entwicklung zu investieren, weil es einfach auch ein lohnendes Geschäft ist. Und wie ne, stark sich das Ganze auch in eine gute Art und Weise drehen kann. Das sehen wir doch an solchen Unternehmen wie BioNTech, ne? Mhm. Die dann auf einmal mit staatlicher Förderung auch etwas geschafft haben, aber auf der anderen Seite dann aber auch mit einem großen Konzern aus den USA zusammenarbeiten mussten, mit Pfizer, um marktgerecht und global auftreten zu können. Das sollte uns zeigen, dass wir viel zu tun haben.
Ja, ne, auch der Bereich Wagniskapital zum Beispiel. Also gerade was.
Ja, da sind wir hinterwäldlerisch unterwegs. Ja. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also ich sag mal, wenn wir das mal international vergleichen, da sind wir ja eine Lachnummer in dem Bereich. Aber das liegt natürlich auch daran, dass man global natürlich eine ganz andere Art auch hat, an Wirtschaft heranzugehen. Ne? Also wenn dort reichere Leute hergehen und sagen, okay, ich nehme das als Investition auch in mein Kapital, unterstützen 10 Startup-Unternehmen, dann wissen die, dass davon 8 scheitern werden und hoffen, dass eins gut durchkommt und das andere vielleicht das Geld verdient, was sie bei den 8 versenkt haben. Mhm. Und das ist eine ganz andere Mentalität, die passt zu uns Deutschen nur ganz schwerfällig, und da brauchen wir schon sehr innovative Ideen, auch unsere Menschen zu überzeugen, solche Wege zu gehen, die uns gut tun würden, weil ich glaube, Ideen hat dieses Land genug.
Ja, Kultur des Scheiterns hast du gerade angesprochen, dass wir da auch einen Mentalitätswandel in Deutschland brauchen. Da musste ich jetzt ganz spontan an die Rede von Christian Lindner damals im Landtag von Nordrhein-Westfalen denken, wo jemand ja darauf angespielt hat, dass er auch mal ein Unternehmen in die Insolvenz geführt hat. Und da ist er dann richtig abgegangen. Das Video ist viral gegangen, weil er eben auch gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass Leute, die sich etwas trauen, obwohl sie auch vielleicht einen einfacheren, einen sichereren Weg gehen könnten, dass die dann scheitern und dann aber Spott und Häme abbekommen. Das ist ja wirklich schlimm hier in Deutschland. Und er hat das sehr, sehr gut beschrieben. Viele Leute haben sich abgeholt gefühlt. Was hast du dazu gedacht?
Also das ist natürlich, als ich das gehört habe, klar, völlig korrekt. Also wir müssen einfach auch hergehen und müssen einfach auch eine andere Form des Umgangs dazu finden. Und ich meine, das sieht man ja auch, wenn man heute an Universitäten rumfragt, wer will eigentlich was werden, etc., wie viele Leute die Hand aufzeigen und sagen, ich möchte gerne in den öffentlichen Dienst. Nichts gegen die Leute im öffentlichen Dienst, die machen alle einen tollen Job. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt es dazu? Ne? Also kaum einer wird begeistert sein, wenn der Sohn oder die Tochter kommt und sagt, Papa, Mama, ich habe mir gerade mal überlegt, ich mache mich jetzt selbstständig. Das Erste, was man hören wird wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Haushalten, um Gottes Willen, weißt du eigentlich, wie viel Verantwortung das ist und wie viel Risiko. Und ich meine, ich habe es ja auch selber erfahren. Also ich habe auch mal 3 kleine Unternehmen gehabt, eins davon ist gescheitert, ist in Insolvenz geführt worden, und ich kann nur sagen, auch das ist eine richtig teure Geschichte, also weil man meint zwar immer, oh, man haftet ja für nichts, ist ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ja von wegen, ne?
Also beschränkt also,
man glaubt ja bis zuletzt an das Unternehmen und nimmt Bürgschaften und birgt irgendwelche Dispo-Kredite bei den Banken ab oder so, und man muss nicht meinen, ne, die kämen dann nicht zu einem privat, die sind alle gekommen und die müssen dann auch alle bedient werden, und das wirft einen natürlich auch manchmal um 1-2 Jahrzehnte zurück von dem Arbeitsleben, was man getan hat. Aber so ist Wirtschaft. Und wenn man mich fragt, ob ich mich wieder selbstständig machen würde, klar würde ich das tun, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, sich selber selbstbestimmt zu entfalten und eigenverantwortlich zu arbeiten. Und das ist einfach eine Mentalitätsfrage. Und ich glaube, in Deutschland muss das viel mehr rein. Und dann sind wir auch erfolgreich, nach wie vor.
Was würdest du jetzt, nehmen wir mal die Familie, die du gerade angesprochen hast, den Küchentisch, der Tochter sagen, die sich selbstständig machen möchte und von ihren Eltern zu hören bekommt, das wird eh nichts. Was würdest du ihr sagen?
Naja, das wird eh nichts, das würde ich ja schon als diskriminierend empfinden, weil ich finde, das geht gar nicht. Ich finde einfach, junge Menschen sind ja, also in meiner Familie zumindest so erzogen, wie ich denke auch in allen anderen Familien, dass sie als fertiger Mensch dort sitzen und eine Idee haben, wie wollen sie eigentlich ins Arbeitsleben einsteigen. Und ich glaube, daran sollte man sie unterstützen. Und ich meine, ich habe 2 Töchter sozusagen, die beide im öffentlichen Dienst arbeiten, und einen Sohn, der selbstständig ist und der viele meiner damaligen Kunden übernommen hat etc. Und ich glaube, der macht das auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, der kann sich auch gar nicht vorstellen, anders zu arbeiten. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man ganz nach seinem eigenen Individuum entscheidet, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Aber ich glaube, Viele beschäftigen sich damit gar nicht, obwohl es zu ihnen passen würde. Und da müssen wir arbeiten, da müssen wir reinarbeiten.
Mit der Perspektive hast du es natürlich auch leicht, in Anführungszeichen, bei einem deiner Ehrenämter. Du bist ja auch Landesvorsitzender und kommissarischer Bundesvorsitzender des liberalen Mittelstandes. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was das für eine Vereinigung ist und gleichzeitig auch, was der Bedarf ist, den der Mittelstand in Deutschland jetzt gerade auch hat, was da die Politik jetzt in Angriff nehmen sollte.
Ja, also ich meine, also der liberale Mittelstand ist erstmal eine Vorfeldorganisation der liberalen Partei, der FDP, der Freien Demokraten. Das heißt, dort versammeln sich eine ganze Menge liberal gesinnter Unternehmer, ob Kleinunternehmer, ob Solo-Selbstständige oder auch etwas oder Bereichsleiter in Konzernfunktionen, die alle ein Interesse am Mittelstand haben, weil der Mittelstand 75% aller Arbeitsplätze in Deutschland stellt, also einer der herausragendsten Institutionen ist, und darin noch das Handwerk untergebracht ist, ne, nur mal um Größenordnung zu nennen, 5,5% aller Arbeitsplätze, also 12,5 Millionen Arbeitsplätze sind sozusagen im Handwerk allein angesiedelt. Das ist alles Mittelstand, das ist kleiner Mittelstand und das sind einfach Unternehmen, die teilweise auch mit sehr viel Produktionskapazitäten arbeiten, und dem macht dann beispielsweise solche Hirngespinste wie Vermögensteuer oder so, machen denen richtig Sorgen, weil es geht ja nicht darum, wie es immer so gerne dargestellt wird, dass Reiche, die irgendwie 2, 3, 4 Millionen Kapital auf der Bank liegen haben, dass die Vermögensteuer zu zahlen haben. Nein, darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass kleine mittelständische Unternehmen, die vielleicht 10 Mitarbeiter haben, einen Maschinenpark von 4,5 Millionen haben. Und auf dem müsste dann einfach auch Vermögensteuer gezahlt werden, weil nach unseren Fragen, was man so vorhat, wie man sich das vorstellt, was da alles reinkommt, ist natürlich, dass der Bestand an Maschinen, an Vermögensleistung mit in der Bewertung. Und wenn Sie heutzutage hergehen und wären eine Druckerei und kaufen sich eine neue Druckmaschine und die haben Sie geleast und Sie müssen trotzdem eine Vermögensteuer auf ein geleastes Objekt bezahlen, dann kommen Sie sehr schnell an Ihre finanziellen Grenzen, wo ich sage, da sollte sich der Staat bitte und gefälligst raushalten. Er sollte eher dazu sorgen, dass Unternehmen sich frei entfalten können, dass sie Mitarbeiter einstellen können, dass sie Ausbildungsplätze schaffen können und dass sie dann Gewinn machen, um Steuern zu zahlen, um unser Staatswesen aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die der Mittelstand hat. Der Mittelstand möchte die eingehen und er würde sich wünschen, dass die Politik es genauso sieht.
Ja, vielleicht braucht es dann auch noch mehr Sachverstand zu diesem Bereich in manchen Situationen. Aber das ist ja genau wie bei der Erbschaftssteuer, ne, was du gerade angesprochen hast. Da wird dann so ein Bild von Robin Hood irgendwie gezeichnet, der dann den ganz, ganz Reichen ihr Geld wegnimmt und es den Armen gibt. Aber in Wirklichkeit klaut man damit die Arbeitsplätze von vielen Leuten.
Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch sehen, gerade der Bereich, den du angesprochen hast, Erbschaftssteuer, ich gerade mit der Vermögensteuer, sind ja auch alles Sachen, die wir alle schon durchgerechnet haben und gesagt haben, das ist ja auch wieder so ein Groschengrab, ne? Also wo ich enorme Bürokratie wieder in Angriff nehme, um das in irgendeiner Weise zu finanzieren, und das Ergebnis, was ich daraus habe, ne, das ist sehr, sehr gering. Also insofern verleitet es mich auch immer zu sagen, das ist dann auch eher so eine Neidsteuer, die man irgendwie populistisch in den Raum wirft, mit der man aber nicht ein Problem löst. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, alles kurzfristige Probleme über Steuern, Wirtschaft zu regulieren, ist auch wirklich, also auch über erhöhte Steuern mehr Wirtschaftsleistung zu generieren, ist natürlich auch schon fatal, weil damit kriege ich eine andere Gesellschaft, da kriege ich eine Staatsgesellschaft, eine staatsgelenkte Staatsquote, die immer größer wird. Und das fällt natürlich sehr auf in den letzten Jahren, dass die Staatsquote der Bundesrepublik Deutschland immer höher gegangen ist und dass also praktisch alles Geld, was verdient wird, mittlerweile zu über 50% aus dem Staat oder aus dem Staat herauskommt, der uns beauftragt, der selber als Firmen agiert oder wie auch immer, und eigentlich der wirklich gesunde Mittelstand immer weiter zurückgedrängt wird, und das ist keine gute Entwicklung.
Ja, ein anderes Problem beim Mittelstand, ich kann mich erinnern, wir waren mal zusammen bei einer Veranstaltung bei einer Wattenscheider-Firma, deren Internetanschluss viel zu schlecht war, und die haben sich dann selber diesen Internetanschluss legen müssen, damit sie da überhaupt arbeiten konnten. Also das ist ja auch wieder so eine Frage, wo liegen eigentlich die Prioritäten?
Ja, das ist auch immer so ein Punkt, wo man sagt, was ist denn eigentlich Staatsaufgabe und was ist eigentlich Aufgabe der Unternehmen? Mhm. Und ich sage mal, die Rahmenbedingungen für gutes Wirtschaften zu schaffen, das sind die Rahmenbedingungen, die der Staat zu schaffen hat. Das ist auch das, worüber wir uns unterhalten, wenn wir sagen, digitale Transformation und ne, wie schnell schaffe ich eigentlich Breitbandausbau oder wie weit ist der Glasfaserausbau etc. pp. Das sind Sachen, die muss der Staat lenken, die muss der Staat als Möglichkeiten geben, damit Unternehmen eigentlich sorglos sich um das kümmern können, was sie am besten können, nämlich mit der Idee, die sie haben als Unternehmen, Geld zu verdienen und darauf Steuern zu zahlen.
Lass mich mal den Kreis vom Anfang schließen. Wir haben ja über feindselige Haltung oder fast schon feindselige Haltung hinsichtlich des Neoliberalismus, des angeblichen oder der sozialen Marktwirtschaft gesprochen. Ein weiteres Feindbild in dem Kontext ist ja der berühmt-berüchtigte Freihandel. Ich weiß nicht, du kannst dich sicherlich auch erinnern an die Diskussion über das böse Chlorhühnchen, was im Zuge der TTIP-Verhandlungen plötzlich auf dem Teller schon gefühlt lag.
Das Populismushuhn.
Das Chlorhühnchen oder aka Populismushuhn. Warum herrscht so eine Skepsis gegenüber Freihandel?
Also warum die herrscht, weiß ich nicht. Also da fragst du wirklich den Falschen, weil also für mich ist Freihandel halt erstens, weil wir etwas gegen Protektionismus und Wettbewerbsverzerrung tun wollen, weil wir möchten, dass nur Unternehmen Zugang zu europäischen Markt haben, wenn das umgekehrt auch so ist. Und das ist auch selbstverständlich, dass es so ist. Aber auch zweitens, weil wir dann die Spielregeln für ein Handeln mit anderen Ländern, mit anderen Regionen einfach auch bestimmen können. Den kann man nämlich aushandeln, was ne, so ein Freihandelsabkommen, das wird auch ausgehandelt. Und drittens, und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, Freihandel ist für mich auch Friedenspolitik, weil wer miteinander handelt, der wird nie aufeinander schießen. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den wir auch immer berücksichtigen müssen. Und vor allen Dingen, und dann noch viertens, wir haben wirklich, da will ich Punkt 2 nochmal verstärken. Viertens nicht, also wieder streichen gedanklich. Wir gehen zurück in Punkt 2. Wie kann ich eigentlich so ein Abkommen gestalten? Natürlich kann ich so ein Abkommen fair gestalten. Natürlich kann ich so ein Abkommen nachhaltig gestalten. Natürlich kann ich so ein Abkommen klimagerecht gestalten. Aber ich muss so ein Abkommen auch nach Menschenrechten gestalten und nach all dem, was wir uns vielleicht in unseren wertemäßigen Köpfen vorstellen. Und warum verhandle ich das nicht? Warum sage ich von vornherein, Globalisierung ist dann in dem Moment Mist, weil ich es eben schlecht verhandle, weil ich eben Verträge mache, die nicht weitreichend genug sind. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir bessere Verträge und wir brauchen mehr Freihandel und wir brauchen nicht weniger Freihandel.
Ja, ich habe bei der letzten Folge schon Amen gesagt nach deinem Schlussplädoyer. Das würde ich jetzt auch fast schon wieder sagen. Aber zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage stellen, um unser Thema zur sozialen Marktwirtschaft abzuschließen. Was haben Kuba, Venezuela und die DDR gemeinsam?
Also, was haben sie gemeinsam? Sie haben ein sozialistisches System gehabt, eine Wirtschaft, die wirklich zerbrochen ist, die zusammengebrochen ist, Menschen, die bitter arm sind, die von ihrem erwirtschafteten Geld nichts mehr über hatten, Menschen, die total von einem sozialistischen System ausgebeutet worden sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht erstrebenswert.
Ja, also bleiben wir doch erstmal bei der guten alten sozialen Marktwirtschaft.
In diesem Sinne. Aber bitte.
Tschüss.
Tschüss.